Hallo und herzlich willkommen beim Essinstinct Podcast, deinem Podcast über Essverhalten und intuitive Ernährung. Mein Name ist Silvana Schick, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und zertifizierte Ernährungsberaterin mit eigener Schwerpunktpraxis für Essstörungen. In diesem Podcast zeige ich dir, wie du Frieden schließt mit dir und deiner Ernährung. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin heute nicht alleine in dieser Folge. Ich habe eine Gästin bei mir, Anne Klein. Sie ist psychologische Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie mit eigener Praxis. Und ich freue mich total, dass wir heute über die Themen Bedürfniswahrnehmung, Selbstwert in Bezug auf essgestörtes Verhalten besprechen. Wir gehen heute nicht so in die Tiefe, wir reißen verschiedene Themen an. Ja, ich würde sagen, ich gebe das Wort weiter an Anne. Hallo.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil das tatsächlich der erste Podcast ist, den ich bisher gemacht habe und bin total positiv aufgeregt, sagen wir es mal so, hier heute dabei sein zu dürfen. Genau, im Prinzip hast du das Wichtigste schon zu mir gesagt, Silvana. Ich bin Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie seit 12 Jahren inzwischen aktiv in dem Beruf tätig und seit 2 Jahren dann auch in eigener Praxis. Ja, vielleicht ist das auch noch interessant, wie mein Alltag so aussieht. Ich sehe aktuell im Schnitt so 20 Patienten, Patientinnen in der Woche. Und genau, nebenbei fällt natürlich auch noch Bürokram an, Gutachten, Berichte schreiben, Anträge.
Ja, was immer noch dazu kommt, ne? Das ist immer so, wo man denkt, ach ja, 20 Patientinnen, aber da kommt ja noch viel, viel als Selbstständige noch viel so gesehen dazu, was man so, als wenn man zu dir in die Praxis kommt, natürlich so nicht sieht, ne?
Ja, absolut. Ja, genau. Deswegen ist das vielleicht auch ganz interessant. Das ist ja bei dir auch nicht anders. Die Arbeit am Klienten, an der Klientin ist das eine und dann die ganze Organisation, das Schreiben von Berichten, Anträge an die Kassen rausschicken und. Das kommt ja dann auch noch alles dazu und gehört auch noch zur Arbeit.
Ja. Und du hast ja auch noch Gutachten, ne? Das habe ich ja gar nicht. Ich habe mal einen Bericht, den ich an ÄrztInnen schicken muss, aber so Gutachten, die sind ja nochmal ein bisschen ausführlicher, die echt Zeit in Anspruch nehmen. Ja.
Ich brauche manchmal auch noch echt lange. Also ja, doch, das nimmt schon viel Zeit in Anspruch.
Ja. Und kann man sagen, hast du so einen Schwerpunkt oder Patientinnen, die sehr häufig zu dir kommen mit bestimmten Erkrankungen oder auch vielleicht sogar Patientinnen, die eigentlich total, die gesund sind, die eher ein Coaching haben möchten bei dir? Ist das so, kann man da sagen, dass du da so ein eher so
ein... Ja, also nee, tatsächlich habe ich keinen Schwerpunkt. Also was einfach häufig, was ich häufig oder welche Erkrankungsbilder ich häufig in der Praxis sehe, sind Depressionen und Angsterkrankungen. Mhm. Und durch meine Fort- und Weiterbildung im Bereich Traumatherapie habe ich auch viele Menschen, die an Traumafolgestörungen erkrankt sind. Genau, das sind so die drei, sage ich mal, Erkrankungen, die ich am häufigsten in der Praxis sehe, würde ich so sagen. Und genau, aber auch alle anderen psychischen Erkrankungen, die man so im ICD-10 wiederfindet, von Zwangserkrankungen über ja, auch Menschen mit Essstörungen, ne? Zum Beispiel bei dem Thema sind. Wir besprechen ja heute eher das essgestörte Verhalten, aber natürlich auch Menschen mit einer Essstörung, die sehe ich auch bei mir in der Praxis. Genau, Menschen mit chronischen Schmerzen.
Ja. Wo essgestörtes Verhalten wahrscheinlich dann auch oft so ein Nebenthema ist, was aber auch dann noch eine große Rolle spielen kann, ne? Oder in dieser Erkrankung, warum sie eigentlich ja bei dir sind. Ja.
Genau, absolut. Also ich muss sagen, dass ich bemerke oder ja doch, das ist eher bei Frauen der Fall. So, wenn ich jetzt mal da vielleicht eine Einschätzung geben wollen würde, würde ich sagen, es sind eher die Frauen, die auch noch mit einem, aber nicht mit dem Auftrag kommen, dass sie ein essgestörtes Verhalten festgestellt haben, sondern dass sie sich zu dick finden und gerne abnehmen möchten. Dass das auch noch mit einem Grund ist, weshalb sie gerade unzufrieden sind oder sich nicht wohlfühlen oder genau, das ist dann eher so noch das Ziel, was als solches genannt wird und eher weniger das essgestörte Verhalten zu behandeln.
Ja. Genau, dass das Selbstwertgefühl da so drunter leidet, ne? Oder auch dann viel an äußeren Themen geknüpft ist, ne? Und dass diese inneres Selbstwertgefühl, diese Stärkung von innen heraus einfach komplett fehlt, ne? Und dann natürlich auch die Erkrankung sich noch mal mehr verstärken, je nachdem, ne?
Ein Begleitsymptom von Depressionen kann ja zum Beispiel eine Gewichtszunahme sein.
Ja.
Jetzt gehört zur Depression als ein weiteres Symptom auch noch der soziale Rückzug. Und das macht es natürlich gerade an der Stelle weniger leicht, wenn auch aufgrund der Gewichtszunahme und des ich fühle mich unwohl in meinem Körper, ich natürlich mich auch weniger gerne dann im Außen zeige. Ne? Also das hängt dann auch miteinander zusammen und daran dann eben auch langfristig zu arbeiten. Das
Ja.
ist auch Thema in den Therapien, ja.
Ja. Und was ich auch merke, wenn ich Patientinnen habe, die dann natürlich wegen dem essgestörten Verhalten oder wegen der Essstörung zu mir kommen, wo die Depression ist ja dann für mich eher eine Nebendiagnose so gesehen, merke ich halt auch, dass es vielen unglaublich schwer fällt, überhaupt geregelte Mahlzeiten sich zuzubereiten und wirklich auf den Hunger auch einzugehen, also zu erkennen, wann habe ich eigentlich wirklich Hunger, das dann oft zu weit hinauszögern, dann in diesen Heißhunger reinkommen und dann, weil nicht, sich schnell eine Pizza bestellen, dann wieder unzufrieden sind, also so ein Teufelskreislauf, ne? Ja, und dann auch oft wieder ins Verzicht reingehen, weil sie merken, oh, ich bin eine Versagerin, ich kann das nicht halten und dann wieder in der Diätspirale sind, was natürlich in der Depression absolut, oh, dann noch mal negativ reinwirkt, ja.
Ja, genau, absolut. Also das kann auch ein mit aufrechterhaltender Faktor dann an der Stelle sein.
Und hast du da irgendwie Tools oder wie gehst du heran, um das Selbstwertgefühl zu steigern, was nicht ans Außen unbedingt geknüpft ist? Ich finde das wahnsinnig schwierig.
Ja, ist es auch. Also erstmal ist das Selbstwertgefühl an sich ja, also erstmal arbeite ich psychoedukativ, meint, ich vermittle Wissen und Informationen zum Thema Selbstwert und das Selbstwertgefühl ist ja nicht, speist sich ja nicht aus einem Aspekt, sondern es gibt so ein Modell, das Selbstwertmodell, wo man davon ausgeht, dass der Selbstwert auf vier verschiedenen Säulen ruht. Und dazu gehören unter anderem auch Selbstvertrauen und Selbstakzeptanz. Und da, das sind natürlich zwei Säulen, an denen wir dann.
Das sind ja Riesensäulen. Huh. Gibt es noch Untersäulen von diesen Riesen? Boah, Selbstakzeptanz ist ja schon huh.
Genau, ne? Weil
Oh.
ich hab immer so eine Vorlage, die ist anhand eines Beispiels ausgefüllt und dann gibt es so eine Blanko-Vorlage und die
Ja.
erarbeite ich dann zusammen mit den Patienten und Patientinnen. Und zum Thema in der Säule Selbstakzeptanz steht dann sowas wie, ich fühle mich in mir zu Hause.
Hey, wow.
Das fühle
Ja, ja.
ich erstmal gar nicht so.
Ja.
Gerade wenn wir jetzt beim Thema Essen bleiben und Körperbild und sowas, ist das meistens wirklich gar nicht vorhanden bis sehr wenig und das wird es dann erstmal in einem wirklich auch ja, langwierigen Prozess dann auch überhaupt erstmal aufzubauen. Also man kann sich den Selbstwert am Ende wie so eine, vielleicht wie so einen Apothekerschrank mit ganz, ganz, ganz vielen kleinen Schubladen vorstellen und
Ja.
einige sind gefüllt und einige sind noch zu wenig gefüllt und einige sind vielleicht noch leer und es ist aber nicht so, dass es diesen einen Selbstwert geben, entweder ist da gar nichts drin oder der ist super gefüllt, sondern ich finde das auch wichtig, vielleicht, und vielleicht erleichtert es auch ein bisschen, das zu wissen, dass es nicht diesen einen Selbstwert gibt, sondern dass es einfach ganz viele kleine Aspekte gibt, die das Selbstwertgefühl nähren und dass auch nicht alle Schubladen voll gefüllt sein müssen. Ne?
Ja,
Und dass
ja.
es aber mit Sicherheit bei jedem von uns Schubladen gibt, wie man diesen vier Säulen zuordnen kann, wo auch schon was drin ist. Ne? Eine Säule ist zum Beispiel auch das soziale Netz.
Ah, ja.
Da können auch die meisten oder viele Menschen ein, zwei, drei Personen benennen, die in dieses soziale Netz gehören oder auch mehr. Ne? Also Arbeitskollegen gehören ja am Ende auch dazu oder Bekannte oder Menschen, die wir regelmäßig sozusagen auch im Leben treffen. Das muss ja nicht immer nur Familie oder der Partner oder die Partnerin sein.
Ja, das stimmt, ja. Gute Freundschaften, das müsste ja auch nicht die Masse sein, weil ich dann auch auf von Patienten höre, ja, nur so ein paar. Aber ich denke mir so, hallo, wenn die paar Freundschaften, wenn es nur zwei sind, zwei gute Freundinnen und die so tief sind, diese Freundschaften, man das Gefühl hat, ich kann mich öffnen und auch über meine Probleme sprechen, das ist Gold wert, ja. Und stärkt ja auch wieder das Selbstwertgefühl, so gesehen.
Also die Arbeit am Selbstwert, das kann ich jetzt gar nicht, da kann ich jetzt gar nicht sagen, so mache dies, tue jenes und schon hast du wieder einen stabilen Selbstwert, sondern es setzt sich eher, also erstmal ist es total individuell und es gilt erstmal zu gucken, okay, an welchen Stellen oder an welchen Säulen oder in welchen Schubladen besteht Bedarf, ne? Wo ist es aber auch schon in Ordnung, so wie es ist. Und das ist natürlich ganz, ganz individuell. Und dann geht es darum, entsprechende Techniken und Methoden anzuwenden, um den Selbstwert dann wirklich so nach und nach auch zu stärken.
Hast du da ein Beispiel so Richtung, also für mich bist du immer die Achtsamkeitsqueen, weil du mir da auch schon so einige Tools und Tricks gezeigt hast, die
Ja.
so klein sind, wo man denkt, ja, mein Gott, aber wenn man das, ich glaube, die Kontinuität macht es halt auch in vielen Tools. Hast du da was?
Also, welche Übung ich sehr schön finde, um vielleicht einzusteigen, ist, das nennt sich die Fünf-Finger-Übung. Die können wir vielleicht nochmal irgendwie verlinken oder so. Da berührt man sozusagen mit jedem der vier Finger, also Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und Kleinfinger, abwechselnd den Daumen. Und zu jeder Berührung gibt es ein positives Ereignis, was ich bisher in meinem Leben hatte. Also, ich berühre zum Beispiel Zeigefinger und Daumen und denke an einen Riesenerfolg, den ich mal in meinem Leben hatte. Und wie hat sich das angefühlt? Wo war ich da gerade? Wer war da bei mir? Wer hat das mit mir gefeiert?
Ja,
Ja. Dann berühren sich Mittelfinger und Daumen und ich denke daran, denke an einen Moment, in dem ich tiefe Liebe empfunden und empfangen habe. Ja. Und so geht man eben diese vier Finger durch und entwirft Bilder, die total selbstwertnährend sind, würde ich mal behaupten. Und das ist so eine angeleitete Übung. Ich spreche die für meine Patienten und Patientinnen auch oft so als Memo auf und verschicke das, sodass sie sich das auch immer mal wieder anhören können. Und
Ja.
auch immer wieder. Und das Gute ist, dadurch, dass man diese Übung mit der Hand dazu macht, kann man das nochmal so verankern und kann man das dann auch im Alltag oder wenn es mir gerade nicht gut geht, kann ich das auch abrufen. Das finde ich eine schöne Übung, die auch vielen Menschen, mit denen ich die auch schon eingeführt habe, die die regelmäßig ausgeübt haben, die denen auch wirklich sehr geholfen hat. Und eine andere Übung, die mir jetzt einfällt, die ich sehr gut finde, ist, faire Urteile finden. Ist es dann zum Beispiel so, dass du am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, also einmal für die ganze Woche, jeden Tag eine Bewertung aufschreibst, die dir so durch den Kopf gegangen ist und die in ein faires Urteil umschreibst.
Ah, ja.
Das ist gar nicht so leicht für viele am Anfang. Zum Beispiel, was können wir denn mal nehmen? Heute Abend, ich habe den ganzen Tag mich so gut ernährt und heute Abend habe ich es wieder reingerissen und eine ganze Tafel Schokolade gegessen.
Jetzt der ganze Tag für den Arsch, ich habe versagt,
Ich
ja.
bin voll die Versagerin und ich krieg's nie hin. So.
Ja.
Und wie würde jetzt ein faires Urteil lauten? Weil das ist ja total unfair. Jetzt habe ich schon den ganzen Tag einen echten hart mich in Selbstkontrolle geübt und eigentlich passiert dann das, was passieren muss.
Ja.
Nämlich mein Körper und meine Psyche reagieren dann am Abend so, wie sie es getan haben. Und ist es.
Also holen sich das eigentlich zurück, ne? Also du hast eigentlich viel zu wenig den Tag über gegessen und vielleicht auch nicht so sättigende und befriedigende Mahlzeiten gehabt, die dich, wo du auch gesagt hast, boah, das war lecker, es hat mir geschmeckt. Ist logisch, dass der Körper sich das abends irgendwie wiederholt, wenn du entspannt bist, wenn du runterkommst. Ja.
Genau. Und dann, also dann dieses Urteil, ich bin eine Versagerin, das ist ja viel zu stark. Also es betrifft mich ja als ganzen Menschen. Es
Ja.
geht um diese eine Situation. Es geht um einen Tag. Es geht um einen Moment.
Ja.
Und ist das dann fair? Würde ich das auch zu einer Freundin sagen? Würde ich zu einer Freundin sagen, ey, jetzt hast du den ganzen Tag dich so gut ernährt, du bist so eine richtige Versagerin, hast
Oh.
jetzt heute Abend eine Tafel Schokolade gegessen, wie konntest du das tun? Ja, so würde doch keiner mit einer Freundin sprechen oder mit einem Freund.
Nee, das
Aber
ist definitiv nicht meine Freundin. Ja.
darum geht es in dieser Übung, und das auch wirklich aufzuschreiben, um eben auch diesen therapeutischen Effekt des Schreibens zu nutzen, das auch wirklich handschriftlich zu tun und sich auch wirklich bewusst zu machen, wie unfair wir an vielen Stellen einfach auch mit uns unterwegs sind, gedanklich. Und
Ja.
was natürlich auch wiederum nicht fördernd für das Selbstwertgefühl ist, wenn es um das Thema Selbstvertrauen geht. Ne?
Ja, total. Finde ich gut. Ja.
Das
Vielleicht kann
wäre
ich das irgendwie einbauen. Das ist gut. Ja. Und wenn wir jetzt gerade schon bei Bedürfniswahrnehmung sind, also das heißt, wenn ich den Hunger tagsüber ignoriere oder auch dann zu wenig trinke, diesen Durst nicht erkenne, was kann ich da tun? Also weil viele sind da ja in so einem Autopiloten, wie komme ich dahin, die Bedürfnisse eher wahrzunehmen oder eher zu erkennen?
Ja, auch da gibt es natürlich nicht das Patentrezept. Also, das ist ja, also Psychologie und Psychotherapie ist wirklich, und das erkennst du bei in deiner Arbeit auch, es ist einfach alles so viel komplexer und
Ja.
nicht so einfach, wie es auch in den Medien oder in irgendwelchen Coaching-Werbungen dargestellt wird. Also, es ist wirklich sehr individuell, was wir da jeweils erarbeiten, was dem jeweiligen Menschen hilft. Und worum es auch im Einzelnen geht, ne? Und das kann ja verschiedene Gründe haben, weshalb ich meine Bedürfnisse nicht gut wahrnehme.
Ja.
Und das auszuführen geht jetzt vielleicht ein bisschen oder nimmt vielleicht zu viel Raum ein. Aber wenn wir jetzt einfach mal nur auf diesen Bereich gucken, okay, es geht darum, zu lernen, meine Bedürfnisse eher wahrzunehmen, weil ich aus irgendwelchen Gründen das eben nicht gut kann oder nicht tue oder nicht gelernt habe. Und dann ist oft ein Weg, den ich dann in den Therapien wähle, oder einer der Wege, wäre erstmal zu lernen, Emotionen wahrzunehmen, zu erkennen und zu benennen. Weil das, was mir immer wieder auffällt, ist, dass viele Menschen gar nicht so wirklich differenziert Emotionen benennen können.
Ja.
Ich fühle da gerade irgendwas. Und ja, wir alle kennen Ärger, Traurigkeit, Angst, ja, so diese Grundemotionen. Und wenn es dann aber in so feinere Emotionen geht, ne, also so kleinere, nicht so starke, ich spüre jetzt keine Angst, aber irgendwie merke ich, bin ich gerade unsicher. Oder ich fühle mich irgendwie betrübt. Es ist ja nicht immer direkt alles traurig.
Ja.
Und da erstmal differenzieren zu lernen, welche Emotionen habe ich, und dann diese Emotionen als Signale für Bedürfnisse zu nutzen.
Ja.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel gerade die Emotion Traurigkeit habe, dann könnte ein Bedürfnis Trost sein. Wenn Essen für mich Trost ist, dann besteht da natürlich das Risiko, dass ich esse, obwohl ich gerade eigentlich gar keinen Hunger habe, sondern das Bedürfnis nach Trost verspüre.
Ja, und das dann damit kompensiere, ne? Ja. Und das natürlich kurz, ganz kurz hilft, ganz kurz, Mini-Frequenz.
Nicht tun, wenn es nicht gut tun würde oder wenn es nicht kurz helfen würde.
Ja.
Und an dem Beispiel lässt sich das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, warum es auch so wichtig ist, dass wir auch unsere Bedürfnisse gut kennenlernen, die gut auch erfüllen lernen. Also was brauche ich jetzt wirklich? Ja? Gibt es andere Dinge, die ich tun kann, bei denen ich mich getröstet fühle? Oder könnte ich mal was anderes ausprobieren? Wie tröste ich denn zum Beispiel eine Freundin, und könnte ich mir vorstellen, diese Art des Trostes vielleicht auch von einem anderen Menschen zu bekommen? Ne?
Ja.
Oder gibt es andere Dinge, die ich tun kann, um mich zu trösten und das eben erstmal ausprobieren. Und das, darum geht es oft, erstmal so ein bisschen experimentieren, wobei könnte ich Trost empfinden. Und dann geht es so ums Ausprobieren, ne? Und dann eben auch individuell herauszufinden, okay, was passt da jetzt auch zu mir?
Ja.
Wobei merke ich, dass mein Bedürfnis erfüllt wird? Das ist ja auch nicht bei jedem das Gleiche. Ne?
Und da merkt man auch wieder, dass man halt in der Psychotherapie oder auch in der Ernährungstherapie, wenn man solche, ich sag mal, grundlegenden Sachen wie Bedürfniswahrnehmung, die ja eigentlich, ich sag mal, die Basis sein sollte, daran arbeitet, um zu einem gewissen Ziel, größeren Ziel zu kommen, wie Selbstwert zu steigern etc., dass das halt Zeit braucht, ne? Weil viele halt denken, okay, ich mache jetzt mal ein paar Sitzungen und dann ist alles wieder gut, aber eigentlich fängt man nach ein paar Sitzungen erstmal dann erst an. Ja, ich glaube, das ist für viele schwierig zu verstehen, okay, das kriegt man jetzt hier nicht in einer Sitzung oder ein paar Sitzungen gewuppt, sondern man muss ja auch erstmal gucken, woher kommt das, die Ursachen erkennen und ja. Und dann habe ich auf der anderen Seite habe ich auch total viele Patientinnen, die halt was halt so reingrätscht, so unterschiedliche Wünsche. Also auf der einen Seite der Wunsch nach Abnahme. Ich möchte eigentlich abnehmen. Und dann aber auch, dass sie eigentlich auch wissen, hey, so wie mein Essverhalten, so gestört, wie das gerade ist, funktioniert das nicht, weil ich immer wieder in diesem Teufelskreislauf drin bin von Diät und dann wieder, also restriktives Essverhalten, Diätverhalten und dann wieder dieses, okay, ich esse wieder viel zu viel. Ja, da
Ja.
ist so ein Kreislauf mit drin. Hast du da, oder weiß nicht, hast du da eine Idee, oder wie man da rangehen kann? Weil man ja eigentlich meiner Meinung nach ja nicht, also wenn man sagen würde, okay, wir machen jetzt hier eine wundervolle Diät, einen tollen Plan, damit du abnehmen kannst, ja voll gegensätzlich zu dem, was man ja eigentlich psychotherapeutisch machen würde. Auf der
Ja.
anderen Seite, ja. Beziehungsweise der, wenn der Wunsch nach Abnahme da ist, also nach einer Abnahme, aber wir halt merken, okay, da ist ein essgestörtes Verhalten, wie man da rangehen kann.
Ja.
Beziehungsweise dem, oft haben Patienten ja so die Vorstellung von, okay, ich möchte das und das Gewicht erreichen, was ich vielleicht einmal in meinem Leben hatte, für ein Jahr oder so. Und das ist mein Wohlfühlgewicht, was ja eigentlich gar nicht, meist gar nicht der Fall ist.
Also wenn es darum geht, dass ein Ziel, also erstmal ist Psychotherapie jetzt nicht dazu da, Gewicht abzunehmen. Oder
Oh,
dabei zu.
ich hatte auch mal einen Patienten, das fällt mir gerade ein, ich hatte mal eine Patientin, die kam mit einem Plan, mit einem Ernährungsplan, den sie mit ihrer Psychologin zusammen erstellt hatte, wo ich mir dachte, das ist doch gar nicht mehr das Gebiet, also Aufgabengebiet, also es ist so.
Das würde ich tatsächlich auch nie machen und habe ich auch noch nie gemacht. Also wenn die Patientin neben vielen anderen Zielen auch ein Ziel benennt, was lautet, ich möchte abnehmen, dann ordne ich das nochmal ein und benenne auch ganz klar, dass das kein Ziel für eine Psychotherapie ist, sondern dann eher, ne, dann eher was für deine Berufung und deinen Beruf an der Stelle oder eben andere Beratungsstellen oder Coachings, wie auch immer. Gleichzeitig, was dann eher im Rahmen der Therapien auftaucht, ist so der Wunsch, Frieden zu schließen mit dem Thema Essen. Also der wird zwar nicht so direkt formuliert, aber das ist dann das, was wir so meistens in der Regel rausarbeiten, wenn es um das Thema, erstmal ist das Ziel dann Gewichtsreduktion und wenn wir dann gucken, okay, aber warum eigentlich? Also warum ist das wichtig und wie ist bisher mit dem Thema Gewicht umgegangen worden und, ne? Und dann geht es darum, wenn das weiterhin der Wunsch ist, dann sind einfach andere Stellen viel hilfreicher als die Psychotherapie oder auch einfach die richtigen Stellen. Wenn dahinter jetzt aber sowas wie emotionales Essen steckt oder einfach auch
Fiktives Essen.
ja, und Verhaltensweisen, die einfach auch dazu führen, dass die psychische Erkrankung aufrechterhalten bleibt dadurch, ne? Dann ist es natürlich auch ein Thema für uns. Und wenn es dann Wenn dann im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem Essverhalten auch Glaubenssätze auftreten, wie ich muss dünn sein, um schön zu sein, oder wenn ich dick bin, bin ich eine Versagerin oder was auch immer, ne? Also ich
Nur wenn
bin.
ich strikt Diät halte und viel Sport mache, dann bin ich es wert oder bin ich liebenswert.
Ja, dann werde ich anerkannt und
Ja.
wertgeschätzt, ne?
Ja.
Dann finden andere Menschen mich gut, ne?
Ja.
Dann ist das auch für uns ein wichtiges Thema, was es auch anzugucken gilt,
Ja.
ne?
Und so gesehen wäre dann deine Aufgabe auch, diese Glaubenssätze aufzulösen.
Ja, genau, wir sprechen in der Psychotherapie eher von Grundannahmen statt von Glaubenssätzen. Genau, es geht um das Auflösen beziehungsweise um Strukturieren oder andere Glaubenssätze zu etablieren, die dann stärker wirken als die alten.
Ja.
Das ist auf jeden Fall auch Teil unserer Arbeit. Das Ziel könnte ja so eine Grundannahme sein, wie ich bin gut so, wie ich bin. Oder mein Gewicht bestimmt nicht meinen Wert. Oder es ist okay, nicht immer zufrieden zu sein mit meinem Körper und trotzdem lerne ich ihn zu akzeptieren. Also
Ja.
das können ja Ziel-Glaubenssätze sein, wo wir dann erarbeiten würden, wie kann ich mich dahin entwickeln? Ja?
Ja.
Dass ich eine Annahme oder einen Glaubenssatz ausbilde, der lautet, mein Körper existiert nicht, um schön zu sein. Das ist nicht das, wofür unser Körper da ist.
Ja. Und dass das mehr in den Hintergrund tritt, ne? Also ich glaube, dass das immer irgendwo noch da bleibt. Hey, ich möchte gefallen, ich möchte schön aussehen, aber dass das nicht meinen ganzen Lebensinhalt, meinen Alltag bestimmt, ne? Und ausmacht, ja.
Ja. Und an diesen, an den dahinterliegenden Regeln zu arbeiten, ne? Also wenn ich jetzt so diesen Glaubenssatz habe, dick sein bedeutet, versagt zu haben oder wie auch immer. Dann habe ich vielleicht so Regeln wie, ich darf nicht über so und so viel Kilo wiegen.
Oh ja,
Ich muss
total.
restriktiv essen, um mein Wunschgewicht zu erhalten. Ne? Das sind natürlich sehr, sehr ungünstige Regeln, die wahrscheinlich auch nie langfristig funktionieren werden.
Ja.
Also tatsächlich funktioniert ja keine Diät langfristig.
Nee, nee. Ich glaube, das ist halt schwierig für, also für meine Patientin ist es auch schwierig zu verstehen, dass das nicht langfristig funktioniert. Vor allem hatte ich eine Patientin, die meinte, ja, aber ich hatte doch das Jahr dieses Gewicht, es hat doch funktioniert. Aber dann denk, sag ich mal, ja, aber dann hättest du ja immer noch das Gewicht, wenn es wirklich funktionieren würde, wenn du es so entspannt im Alltag integrieren könntest.
Ja.
Das ist nicht machbar, nicht aufrecht, kann man nicht aufrechterhalten. Wo ich auch wieder sagen muss, also das ist immer die Frage so ein bisschen, ist eine Diät schon gleich essgestörtes Verhalten? Kann ich immer nicht ganz so mit Ja beantworten, weil es auch Menschen gibt, die, also es kommt immer darauf an, wie flexibel bist du. Kannst du sagen, okay, ich mache da mal eine Diät und dann habe ich ein paar Kilo abgenommen und dann ist aber auch wieder gut und kann ganz normal in meinen entspannten Alltag wieder rein, ohne dass ich das Essen, mein Leben bestimmt, ohne dass ich immer auf die Waage steigen muss, halte ich dieses Gewicht, ohne dass ich verzichte. Wenn das funktioniert, dann sage ich, okay, dann kann man auch mal eine Diät machen, vollkommen in Ordnung. Aber bei vielen klappt es nicht, weil es sich dann immer und immer wiederholt, weil dieses Gewicht, sobald man mit der Diät aufhört, ja wieder raufkommt. Also wir haben alle so einen Gewichtsbereich, in dem wir uns bewegen, wo der Körper sich gerne einpendelt. Und das ist halt bei jedem unterschiedlich. Gene, Umwelt, Alltag spielen eine große Rolle.
Ja, und dieses Wissen darum haben meines Erachtens auch viele nicht. Also, dass einfach so viel mehr Faktoren in unser Gewicht reinspielen, als unsere Willenskraft, dieses eine Gewicht erreichen und halten zu wollen. Also, das reicht alleine nicht aus und für viele Körper ist auch gar nicht gesund ist, ne, was du gerade sagtest. Also, oft ist das gewünschte Gewicht liegt ja nicht da, wo der Körper sich natürlicherweise einpendeln würde.
Ja.
Und dann in diesem, ja, Kampf, immer wieder gegen den eigenen Körper zu gehen. Das, ja.
Ja, ich sage auch immer wieder, dass wenn unsere Psyche darunter leiden muss, dass wir dieses Gewicht aufrechterhalten, dann ist es das definitiv nicht wert und auch nicht gesund, auch nicht körperlich gesund, ja.
Ja, und an der Stelle ja dann auch immer wieder, und dann kommen wir wieder zum Thema Selbstwert, Selbstwert schädigend. Also mit jeder Diät, die ich mache, ja, und erstmal abnehme und mich gestärkt fühle in meinem Selbstvertrauen oder in meinen Fähigkeiten, und mit jedem, sage ich mal, Scheitern, weil es langfristig scheitern muss, ne, dieses Gewicht langfristig halten zu wollen, dann wieder so destabilisiert zu werden in meinem Selbstvertrauen, in meinem Selbstwertgefühl, das ist ja, das ist für viele sehr, sehr, sehr belastend. Immer so diese Hochs und Tiefs dann, ne? Die
Ja.
zwangsläufig dann folgen.
Ja. Und bringt uns nicht mehr oder bringt dich in dem Fall nicht mehr zum Wohlfühlen, ne? Also da bist du von dem Wohlfühlen, wo du ja eigentlich hin möchtest. Okay, wenn ich abnehme, fühle ich mich wohler, kommst du dann eigentlich komplett weg. Ja.
Genau.
Finde ich schön, das finde ich einen guten Abschluss. Damit können wir schließen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir genau geredet haben. Ich muss mal nachher gucken. Ja, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht mit dir und würde auch gerne noch irgendwie mehr in die Tiefe reingehen, dass wir bei Glaubenssätzen etc. bei verschiedenen Themen noch ein bisschen tiefer reingehen, weil wir jetzt ja viel Verschiedenes angeschnitten haben. Vielen
Also,
Dank, Anne.
lass mich gerne wieder einladen.
Sehr, sehr gern. Und genau, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann bewertet gerne meinen Podcast oder schreibt mir über Instagram, über Essinstinkt, ob wir noch mehr Folgen machen sollen, was euch da interessiert. Anne, wie kann man dich erreichen, wenn man sagt, wow, okay, das hat mir jetzt so gefallen. Kann man mit dir noch zusammenarbeiten? Hast du noch Kapazitäten? Kann man dir schreiben? Wo kann man dich finden?
Ja, also Kapazitäten tatsächlich aktuell und in den ja, nächsten Monaten zumindest nicht regelmäßig, aber immer gerne natürlich melden, und dann schauen wir einfach, was und wie da eine Zusammenarbeit möglich ist. Gerne entweder über meinen Insta-Account einfach mal eine E-Mail-Adresse schicken mit Wunsch nach Kontakt, oder eben genau an klein@praxis-reppenstedt.de.
Genau, ich pack dann nochmal dein Instagram-Profil und die E-Mail-Adresse auch nochmal in die Beschreibung mit rein. Okay, das war's auch für heute. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, eine gute Woche und dann bis zum nächsten Mal.